Vielen Dank. Wunderbar. Das ein bisschen weiter hinten. So ist wunderbar. So. Ja, schönen guten Morgen miteinander. Ich freue mich, bei euch zu sein. Das Thema vom heutigen Morgen habt ihr bereits schon gehört: Corona und Christsein. Und ich möchte zum einen in der heutigen Predigt Corona biblisch verorten. Wie wollen wir das Ganze eigentlich einordnen? Und zum anderen möchte ich auf unser Verhalten eingehen als Christen. Und ich möchte gerne mit einem Gebet starten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du jetzt mitten unter uns bist. Ich danke dir, Jesus, dass wir privilegiert sind, dass du mit dem Heiligen Geist jetzt da bist. Und ich bitte, Jesus, dass du, genau wie jetzt der Wind so da durchweht, dass du durch unsere Herzen durchwehst, heute Morgen, und uns eine tiefere Erkenntnis schenkst über dich und über uns selber. Und über die Welt und über dein Königreich. Amen. Ja, das Ausmaß von dem, was vor einem Jahr noch klein angefangen hat, hat damals niemand absehen können. Wir leben im Moment in einer völlig verrückten Zeit. Ich denke, dass jetzt, über ein Jahr später, hocken wir immer noch personenbeschränkt mit einer Maske im Gesicht in einem Gottesdienst. Wenn ich so zu euch schaue, ist das irgendwo auch ziemlich surreal. Was mich vom Anfang an dieser Pandemie herausgefordert hat, ist, wie kann es sein, dass Menschen, die die gleiche Grundlage haben, zu so unterschiedlichen Meinungen kommen, was das Ganze ist. Und ich bewege mich in einer relativ kleinen christlichen Bubble, wo die Leute normalerweise zu gewissen Themen zu ähnlichen Meinungen kommen. Aber in Bezug auf Corona ist es also vielleicht ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen karikiert, aber es sind wirklich unterschiedliche Meinungen. Also die einen sind von Anfang an der Meinung, Corona, das ist direkt vom Teufel. Und darum ist es der Auftrag von uns als Christen, geistlich dagegen anzukämpfen. Und da hat es eine Challenge gegeben, kein Witz, du bist zu der Balkontür gegangen. Das hat man dann gefilmt, du hast sie aufgerissen und du hast rausgerufen, ich verfluche dich, Corona. Im Namen Jesus Christus, Sieg. Nachher ist eine Pandemie erst richtig losgegangen. Wiederum andere haben gesagt, nein, das ist gar keine Pandemie, sondern es ist eine Plandemie. Es ist von der weltweiten Regierung der Welt ganz bewusst geplant, um uns Freiheitsrechte zu nehmen, um uns letzten Endes zu versklaven. Und es gibt auch Exponenten, die sagen, du kannst nicht gleichzeitig an Jesus glauben und dich impfen lassen. Das geht nicht. Wiederum andere sagen, nein, gar nicht. Als Christen ist es unsere höchste Pflicht, das Leben zu schützen. Und daher uns impfen zu lassen. Und wer sich sowieso nicht impfen lässt, das ist ein sogenannter Covid-Idiot. Vielleicht habe ich es ein bisschen überspitzt formuliert, aber man sieht, in dem Meinungswirrwarr ist es manchmal gar nicht immer so einfach, den Überblick zu behalten. Und seit dem Anfang dieser Pandemie bin ich wieder mal dort, ich bin mal da. Und die Gedanken, die mussten ein bisschen wachsen und reifen. Und darum halte ich auch erst jetzt die Predigt. Weil ich es einfach häufig nicht gewusst. Und ich bin auch jetzt noch nicht ganz sicher. Aber wir möchten darum miteinander einen Blick in die Bibel werfen und fragen, wenn wir jetzt die Bibel lesen, und ich habe es in Bezug auf das immer wieder gelesen, was sagt die Bibel? Wie müssen wir sie, die Pandemie biblisch verorten? Und darum kommen wir zum ersten Punkt, eine Verortung. Jesus ist in den letzten Tagen, kurz vor seinem Tod, mit seinen Jüngern in Jerusalem. Und die Jünger sind in dem Moment ganz kribbelig. Weil die Jünger sind der Meinung, jeden Moment wird Jesus Christus als der König eingesetzt und das verheißene Friedensreich wird anfangen. Und die sind ganz kribbelig. Und dann, wo der Jesus noch unter tosendem Applaus als Messias in die Stadt reitet, jetzt geht's los, Halleluja, oder? Aber wo Jesus mit ihnen durch die Stadt schlendert und die Jünger so ganz begeistert von dieser Stadt schwärmen, macht Jesus ganz eine komische Aussage. Er schaut die Jünger an und sagt zu ihnen, kein Stein wird mehr auf dem anderen oben bleiben. Und die Jünger sind völlig verwirrt und sagen, wie kann das sein? Also jetzt fährt doch das Friedensreich an und jetzt kommt der neue König. Wie kann es sein, dass die ganze Stadt wird vernichtet werden? Wann fängt denn das Friedensreich an? Und ein bisschen später nimmt Jesus seine Jünger mit auf den Ölberg und vom Ölberg hat man so eine wunderbare Sicht auf die ganze Stadt. Und Jesus gibt ihnen dort kurz vor seinem Tod noch ganz eine entscheidende Lektion weiter. Und zwar redet er nicht von dem, was vergangen ist, auch nicht von der Gegenwart, sondern Jesus redet von dem, was in der letzten Zeit wird kommen, in der sogenannten Endzeit. Und wir möchten da in den Text hineingehen, in Matthäus 24. Ich lese ab Vers 4 folgende. Matthäus 24, 4 folgende. Auf dem Ölberg, Jesus redet zu den Jüngern. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen. Aber es ist doch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen aneinander, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Ja, der Text stammt aus der sogenannten Endzeitrede von Jesus. Und darum einmal die Frage, was ist eigentlich genau Endzeit? Wenn wir unsere Zeit würden in einem Zeitstrahl darstellen, dann ist das wichtigste Ereignis von unserer Zeit bis heute das Kommen von Jesus Christus. Gott selber besucht die Welt in seinem Sohn Jesus Christus, stirbt für die Menschen, steht am dritten Tag wieder auf und geht am Ende mit der Auffahrt wieder zurück. Wo Jesus auf dem Ölberg mit der Wolke emporgehoben wird, sagt er zu den Jüngern etwas. Und zwar sagt er, genau so, wenn ich jetzt raufkomme, werde ich eines Tages wieder zurückkommen. Jesus redet also nicht nur von seinem ersten, sondern er redet auch von seinem zweiten Kommen. Irgendwo in der Zukunft. Was hat jetzt das Ganze da mit Endzeit zu tun? Ziemlich viel. Wenn wir in die Bibel schauen und vor allem auch im Neuen Testament, ist es ganz spannend. Die Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen wird in der Bibel als Endzeit bezeichnet. Endzeit ist also nicht irgendwie jetzt so da, wo irgendeiner von den Endzeitspezialisten sagt, jetzt ist es, sondern Schon ganz am Anfang gehen die Jünger davon aus, wo Jesus gegangen ist, jetzt ist Endzeit. Zum Beispiel sagt der Petrus in der grossen Pfingstpredigt, in den letzten Tagen wird Gott seinen Geist ausgießen. Also, die sind davon ausgegangen, jetzt sind die letzten Tage. Und das ist ganz spannend, das sehen wir quer durchs Neue Testament auch. Die Apostel sind davon ausgegangen, sie leben jetzt in der Endzeit und Jesus kommt jeden Moment wieder. Und das sieht man auch spannend, wie wenn man zum Beispiel in Rom ist und ganz alte Kirchen besucht, von den Urkirchen. Die haben Jesus dargestellt, wie er auf einer Wolke wiederkommt. Die haben Gottesdienst gefeiert und die sind davon ausgegangen, jeden Moment kommt Jesus wieder. Das war ihr Fokus. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, ja super, jetzt sind wir 2000 Jahre später, 2000 Jahre Endzeit, oder? Ist irgendwo ein bisschen schwierig. Aber wenn kommt denn jetzt das Friedensreich? Wenn kommt Jesus Christus wieder? Jesus gibt da im Text kein Datum. Er gibt aber Anhaltspunkte, wo, ich sage jetzt einmal, darauf hinweisen, dass Ende bevorsteht. Und auf diese Anhaltspunkte möchten wir gerne eingehen. Er sagt da zuerst einmal in Vers 5, das ist noch spannend, einfach noch kurz darauf hinweisen, im Vers 5 sagt, in den letzten Tagen werden ganz, ganz viele kommen, die werden sagen, ich bin der Messias. Und wenn wir heute mal allein auf Israel schauen, sind es heute ungefähr schon 50 Messiaser, sage ich jetzt einmal, die bis heute auftreten sind. Und gesagt haben, ich bin's. Der letzte, der ist 1994 gestorben, der hat eine grosse Anhängerschaft gehabt, und die Leute haben das Gefühl, das ist der Messias. Also es ist bis heute so. Und Jesus sagt auch im Vers 6, es wird bis heute Krieg geben, oder? Und das war heute immer wieder mit Kriegen gewesen. Aber jetzt gibt es ganz besondere Anhaltspunkte. Und die Anhaltspunkte werden im Vers 8 wie folgt genannt. Jesus nennt es da Wehen. Und das griechische Wort, das da gebraucht wird, meint ein Geburtswehe. Was hat es jetzt genau mit diesen Wehen auf sich? Bei einer Frau, die schwanger ist, ist es so, dass lange Zeit nichts ist und plötzlich setzt ein Wehen ein. Und die Wehen wird intensiver und sie kommen in schneller Abfolge. Und Jesus sagt, genau so wird es sein, wenn wir auf meine Wiederkunft zugehen. Am Anfang ist nichts, ja, es gibt Krieg, ja, es werden viele kommen, aber er sagt ganz genau in Bezug auf die Zeichen, dann ist noch nicht das Ende. Aber dann redet er von einem Moment, wo plötzlich Wehen anfangen. Und Wehen werden intensiver und sie folgen in kürzeren Abschnitt. Was sind jetzt das für Anhaltspunkte, die wir in unserem Text finden? Und ich möchte darum noch einmal den Vers 7 lesen. Dort steht: Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere heben und ein Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben geschehen. Nur Vers 8: Das alles ist der Anfang der Wehen. Dann fällt es an, oder? Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heinervölkern um meines Namens willen. Jetzt ist es mal spannend. Die erste Wehe, die da genannt wird, ist Krieg. Jetzt kann man sagen, ja, Krieg, eben. Krieg gibt es schon gerade seit Jesus zurückgegangen ist, ist alles voller Krieg, oder? Ich meine, allein 70 nach Christus haben wirklich die Römer ganz Jerusalem im Erdboden gleich gemacht. Jetzt ist aber etwas spannend, wenn man jetzt einfach mal den Krieg nimmt, dann fällt etwas Spannendes auf. Der Krieg hat einen brutalen Höhepunkt erlebt. Und zwar im 20. Jahrhundert. Ja, es hat seit 2000 Jahren Krieg gegeben. Aber was im 20. Jahrhundert passiert ist, mit zwei Weltkriegen, hat alles andere, was jemals da war, in den Schatten gestellt. Wir hatten eine neue Dimension an Ausmass und an Toten, die noch nie vorher so da war auf dieser Welt. Dann haben wir Hungersnöte. Ja, es hat immer schon Hungersnöte gegeben. Aber auch da wieder, was wir in neuerer Zeit an Hungersnöten erlebt haben, hat alles in den Schatten gestellt. Das 20. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Hungersnöte genannt. Weil in diesem Jahrhundert so viele Menschen an Hunger gestorben sind wie noch nie. Allein 1960, die grösste Hungersnot, die es jemals gegeben hat, unter Mao Zedong, sind 40 Millionen Menschen gestorben an Hunger. Also wir sehen mit der Hungersnöte da einen ganz hohen Peak. Ich nenne es jetzt mal ein Wehe, wo eingetreten ist im Jahrhundert, wo die meisten von uns geboren sind. Dann Erdbeben. Erdbeben ist natürlich schwierig zu messen, weil es gibt Seismographen noch nicht so lange. Ich kann jetzt nicht sagen, haben die Erdbeben zugenommen oder nicht zugenommen, kann ich nicht sagen. Aber spannend ist auch da, die Anzahl von Menschen, die sterben, an Erdbeben nehmen zu. Natürlich gibt es mehr Leute auf der Welt und natürlich ist auch, ich sage jetzt einmal, die Besiedlung grösser geworden. Dann haben wir Seuchen, die genannt werden. Ja, wir sind gerade jetzt im Moment mitten in einer Pandemie. Wenn wir so ein bisschen auf die Seuchen eingehen, so stellen wir fest, dass die schlimmste Seuche, die jemals war, im Mittelalter war, und zwar Pest, das hat über ein Drittel der europäischen Bevölkerung ausgelöscht. Auch eine ganz schlimme Seuche war im 20. Jahrhundert die spanische Grippe, die war. Und im Moment sind wir in einer weltweiten Pandemie. Und auch das Ausmaß, vor allem das globale Ausmaß, das jetzt Corona betrifft, haben wir, ich sage jetzt mal, einfach global gesehen, in so einem Ausmaß auf der Welt jetzt noch nie gehabt. Und die wirtschaftlichen Folgen, die kommen erst noch richtig. Ich habe das Gefühl, wir stehen auch vor einer Rezension, obwohl wahrscheinlich jemand, der Wirtschaft studiert, das viel besser sagen kann. Aber Prognosen reden davon. Dann haben wir in Vers 9 Christenverfolgung. Das ist das Thema, das mich selber sehr beschäftigt. Ich schaue immer wieder mal in die weltweite Christenheit und was die durchmacht. Das ist unvorstellbar. Ich habe vor ungefähr 6 Jahren angefangen als Pastor und ich habe den Weltverfolgungsindex gecheckt und ich habe gesehen, 220 Millionen verfolgte Christen weltweit. Das war vor etwa 5 Jahren. Jetzt für die Predigt habe ich es wieder gecheckt. Und es ist auf 340 Millionen. Also mit anderen Worten, wir haben jetzt im Moment einen Peak an Christenverfolgung auf dieser Welt, wie es noch niemals da war. Und ich würde auch da wieder sagen, wir sehen da einen ganz grossen Ausschlag von dieser Wehe, die in unserem Text angezeichnet ist. Es heisst, und sie werden euch verfolgen um meines Namens willen. Dann haben wir im Vers 14 weniger eine Wehe, aber auch ein Anhaltspunkt. Jesus sagt dort, ich muss kurz durchgehen, wir hatten Krieg, wir hatten Hungersnöte, Erdbeben, Pandemie, Christenverfolgung. Und im Vers 14 heisst es Folgendes. Und dieses Evangelium, vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Dann wird das Ende kommen. Da haben wir ganz eine klare Aussage, wenn das Ende wird kommen. Und zwar ist die Aussage, das Evangelium wird in allen Heidenvölkern verkündigt werden. Und jetzt ist das die Frage, was bedeutet das genau? Es wird allen Heidenvölkern, heisst das, dass alle Stämme, alle Bevölkerungsgruppen irgendwo mit dem Evangelium konfrontiert werden? Ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist eine schwierige Frage und ich möchte das auch nicht abschließend beantworten. Ich möchte da einfach mehr meine Meinung sagen, wie ich es im Moment sehe, weil man kann es so oder so deuten. Aber das Wort, das da für Heidenvolk gebraucht wird, ist Ethnos. Und Ethnos auf Griechisch ist die grösste soziale Einheit. Das heisst, es geht nicht darum, dass jeder einzelne Stamm erreicht wird, sondern es geht darum, dass jede Nation in Art und Weise von Jesus Christus gehört hat. Und gewisse Ausleger sagen, mit den heutigen Radioprogrammen, mit den heutigen Möglichkeiten, auch von Fernsehen und allem, ist das bereits der Fall. Wiederum andere würden sagen, eher nicht. Ich glaube, es ist eher der Fall. Und in unserem Text heisst es, und dann wird das Ende kommen. Wir haben also hier einen Anhaltspunkt oder, von den ersten Christen. Die sind auch schon davon ausgegangen, dass Jesus jeden Moment wiederkommt. Aber wenn wir jetzt all die Zeichen einfach mal so ein bisschen vielleicht in die Relation zu der Zeit setzen, dann stellen wir fest, und das ist jetzt eine Folgerung, dass wir mitten in den endzeitlichen Wehen drin sind. Von dem her, wenn man Corona theologisch verortet, würde ich sagen, Corona ist eine von verschiedenen endzeitlichen Wehen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und von dem her finde ich es amix spannend, wie Menschen, vor allem auch viele Christen, so erstaunt sind. Oh, das ist wahnsinnig, globale Pandemie. Eigentlich müssen wir gar nicht so überrascht sein, wenn wir die Bibel würden kennen. Ah, okay, endzeitliche Wehe. Was bedeutet das für uns? Jesus, er gibt uns kein Datum. Jesus gibt uns Anhaltspunkte. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wir leben im Zeitraum der endzeitlichen Wehen. Ich glaube, wir leben am Ende dieser Endzeit. Das ist meine Einschätzung, nachdem ich mich mit dem Text befasst habe. Es bedeutet, es geht nicht mehr lang. Nicht mehr lang bis was? Bis zum Weltende. Wir warten nicht, dass das Weltende wieder kommt, sondern wir warten, dass Jesus wieder kommt. Und das ist keine schlechte, sondern das ist eine gute Botschaft. Gleich ist es soweit. Wir wissen nicht genau wann, aber wir wissen, gleich ist es soweit. Und darum sagt Jesus in Lukas 21 in der Parallele der Endzeitverse: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann steht auf. Erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Was ich da versuche grafisch darzustellen, ist nicht ein Grund zur Angst, sondern ein Grund zum Aufstehen, zum sich freuen, wie man weiß, Jesus Christus kommt bald. Ich möchte dir heute eine Frage stellen. Wenn Jesus heute wiederkommt, wärst du bereit, ihm zu begegnen? Ich weiss nicht, ob ihr es kennt. Es gibt immer so Leute, die haben daheim eine wunderschöne Ordnung. Also du kannst spontan zu diesen Leuten gehen. Du kommst einfach und die Leute spontan und du gehst rein und du denkst, wow. Ich muss ganz offen zugeben, bei mir und meiner Frau ist es ganz anders. Wenn wir spontan besucht haben, dann setzt uns das sehr in Stress. Und wenn wir einen geplanten Besuch haben, dann haben wir vorher wirklich sehr eine aufwendige Putzaktion durch das ganze Haus durch. Keine Angst, ich frage dich heute nicht nach deiner Wohnung, sondern ich frage dich nach deinem Lebenshaus. Wenn Jesus heute würde wiederkommen, wie würde er dein Lebenshaus auffinden? Wäre es sauber? Wäre es bereit? Oder ist es dir unvorstellbar unangenehm? Weil du merkst, da steht noch ganz viel Grümpel rum. Da hat es noch Ecken, die unaufgeräumt sind. Da gibt es irgendwo versteckte Winkel, die richtig dreckig sind. Ich möchte dich fragen, wie sieht es in deinem Lebenshaus aus? Wahrscheinlich kennt ihr das auch, wenn ihr dann euch ein Haus oder eure Wohnung geputzt habt, dann steigt die Freude, wenn die Gäste kommen, oder? Also bei mir ist es so, bei uns gibt es manchmal, wir sind tatsächlich schon 5 Minuten vorher fertig, bevor sie kommen. Und in diesen 5 Minuten werde ich fast so nervös und denke, so, jetzt könnte es dann langsam kommen. Aber es ist so eine freudige Nervosität. Und ich bin überzeugt, wenn wir unser Inneres, unser Lebenshaus aufgeräumt haben, dann steigt die Freude auf. Und wir denken so, jetzt kann Jesus langsam kommen. Mag jetzt langsam nicht mehr warten, jetzt kann er langsam kommen. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, dass du dein Lebenshaus bereit machst. Dass du aufräumst. Dass du dich freuen kannst, dass Jesus Christus wiederkommt, weil wir wissen tatsächlich nie, wann er kommt. Lukas 21. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf, steht auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Von dem her nicht Lockdown, sondern Look up. Wir wollen auf Jesus schauen, uns vorbereiten und uns auf ihn ausrichten in unserem Leben. Erster Punkt war eine Verortung, theologisch. Ich gehe davon aus, Corona ist eine von verschiedenen endzeitlichen Wehen. Der zweite Punkt ist unser Verhalten. Wie verhalten wir jetzt uns Christen in dieser Zeit, in der, ich sage jetzt mal, schon ziemlich verrückt ist? Der erste Punkt, den ich mit euch zusammen anschauen möchte, ist, wir dürfen entspannt sein. Das ist ein bisschen klein geworden, zum Glück haben wir es noch auf dem Video. Wir dürfen entspannt sein. Seien wir doch mal ehrlich, die Zukunftsvision, die Jesus da weitergibt, mit Hungersnöten, mit Kriegen und mit der Christenverfolgung, die jedes Ausmaß übertrifft, das ist beängstigend. Und genau so ist es in einer Pandemie. Also eine Pandemie ist, auch wenn jetzt ich das Gefühl habe, dass es auch viel schlimmer könnte sein bei uns in der Schweiz, es ist gleich auch beängstigend. Und ich möchte ganz bewusst die Ängste, jetzt bräuchte ich wieder genau die Folie, kurz anschauen mit euch. Angst haben bedeutet nicht, Angst vor dem Virus zu haben. Ja, das haben wir auch. Oder gewisse mehr als andere. Aber es geht auch um Angst vor Armut. Ich habe gerade wieder gestern in der Zeitung gelesen, viele Menschen fallen im Moment durch die Maschen durch von der sozialen staatlichen Hilfe. Im Moment werden tatsächlich viele Menschen arm. Und das ist eine Realität. Und wenn Menschen im Moment irgendwo in der Gastrobranche arbeiten oder wo sie auch sind, dann haben die im letzten Jahr ihr Erspartes sehr wahrscheinlich aufgebraucht oder stehen vor einem Konkurs. Und das macht Angst. Und das ist einfach mal eine Angst, die da ist, oder? Andere Leute haben Angst vor Diktatur und auch da, man muss sagen, wir haben die letzte Zeit Freiheitsrechte eingebüßt. Sondergleichen. Und wenn man anschaut, was uns alles genommen worden ist, man darf nicht mal teilweise demonstrieren, vieles ist einfach nicht mehr erlaubt, dann macht einem das ein Stückchen weit Angst. Es macht Angst. Und den Jüngern ist es genau gleich gegangen. Die Jünger hatten Angst, als Jesus ihnen erzählt hat, dass wir kommen. Und wie reagiert jetzt Jesus auf die Angst von diesen Jüngern? Und ich finde es ganz spannend, was Jesus sagt. Und zwar lesen wir im Vers 6 Folgendes. Jesus sagt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht. Jesus sagt, ihr müsst euch nicht fürchten. Wieso nicht? Und im nächsten Teilvers gibt Jesus den Grund an. Denn dies alles muss geschehen. Der Grund ist folgender. Wir müssen uns nicht fürchten, weil es Jesus verordnet hat. Weil Jesus einen Plan hat. Vielleicht ist das ein bisschen banal, meine Beobachtung, aber mich entspannt das extrem. Wer von euch hat schon einmal einen Orientierungslauf gemacht? OL heisst das auch. Ja, einige. OL, das war so etwas, das habe ich nicht gerne gemacht. Zum einen, ich kann einfach, es windet ein bisschen, aber es ist gut, es ist erfrischend. Genau wie in einem OL, da windet es einem richtig um die Ohren. Nein, OL war etwas, da ich kann nicht Karten lesen und ich habe das Zeug nicht gefunden. Und nachher rennst du da im Wald umeinander und du findest das nicht und das ist einfach mega unangenehm, oder? Und darum habe ich mir zur Angewohnheit gemacht, wenn wir OL hatten, im Sportunterricht, ich suche mir eine Person, die einen Plan hat. Oder? Und wenn du dieser Person nachlaufst, die findet immer das Zeug und du rennst einfach mit, dann ist das mega, mega entspannend. Und wenn ihr wisst, was? Wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, sind wir neben einer Person, die einen Plan hat. Und ja, der Lebensweg geht einmal durchs Dickicht durch. Und manchmal geht es vielleicht auch durch ein dunkles Waldstück. Und manchmal geht es auch durch Dornen durch, wo wir uns vielleicht aufschürfen. Aber Jesus hat einen Plan. Und Jesus hat jederzeit alles im Griff. Und Jesus weiß, was er macht. Und darum sagt Jesus genau, und ihr müsst euch nicht fürchten. Verstehen? Jesus hat gesagt, es kommt Wehen. Ihr werdet gehasst werden, ihr werdet verfolgt worden. Jesus sagt nicht, ihr habt einen Cheat-Mode, wo ihr nachher könnt durchs Leben gehen, das wird euch nichts passieren. Im Gegenteil, es werden Sachen passieren. Aber er sagt damit, ich habe einen Plan. Und ich weiß, was ich tue. Und ich habe euch in meiner Hand. Und das ist entspannend. Wir dürfen einfach mit Jesus mitgehen. Der bekannte Literaturwissenschaftler C.S. Lewis, er kennt in seinem Leben Angst zu haben. Er war im Ersten Weltkrieg selber Soldat an der Front, an der Westfront, und dort sind 100'000 britische Soldaten gefallen. Der C.S. Lewis kennt es. Angst zu haben, dass man jeden Moment stirbt. Im Zweiten Weltkrieg war er in einer Stadt, wo die Bomben über ihm abgeworfen haben. Nachher hat er den Kalten Krieg erlebt. Atomare Bedrohung. Und der C.S. Lewis fragt in einem Buch, wie können wir zu dieser Zeit leben? Wie geht denn das, wenn du nie weißt, ob jeden Moment eine Atombombe runterfällt? Wie funktioniert das? Und ich möchte vorlesen, was er dazu geschrieben hat. Wie sollen wir in einem Atomzeitalter leben? Ich bin versucht zu antworten, so, wie sie bereits jetzt im Zeitalter von Krebs, Syphilis, Lähmung, Terroranschlägen, Flugunglücken und Autounfällen leben. Wenn diese Atombombe uns zerstört, dann soll sie uns dabei erwischen, wie wir sinnvolle Dinge tun. Beten, arbeiten, unterrichten, lesen, Musik hören, die Kinder baden, Sport treiben oder mit unseren Freunden plaudern. Wir sollen nicht zusammengekauert wie verängstigte Schafe über die Atombombe nachdenken. Wieso? Ganz einfach. Weil wir mit jemandem verbunden sind, der einen Plan hat. Und darum können wir entspannt sein. Er hat es in der Hand. 4. Mose 16, 27. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Und bei ihm können wir anlehnen, bei ihm können wir entspannt sein. Der zweite Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist rücksichtsvoll. Rücksichtsvoll. Ich habe vorher gesagt, wenn es um Corona geht, gehen die Meinungen so auseinander. Und das hat auch damit zu tun, dass man wirklich das Virus nicht kennt. Ich meine, was für Prognosen gekommen sind am Anfang und was wir heute haben. Das, irgendwo habe ich das Gefühl, jeder ist irgendwo falsch gelegen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir rücksichtsvoll sind. Und ich möchte noch einmal zu dieser Grafik zurückkommen von vorher. Menschen haben Angst vor dem Virus. Und ich persönlich, ich bin jung, oder? Ich habe jetzt nicht mega Angst davor, aber ich habe einen Kollegen, der 39 ist, der fast gestorben ist. Ich war letztens in einer Gemeinde, das ist ein Familienvater mit 4 Kindern. Der wäre fast gestorben, der hat alle zusammengerufen und abgeschickt von der Familie. Er hat es knapp überlebt vor einem halben Jahr, ist aber heute nur noch 20% arbeitsfähig. Wegen einer Angststörung. Also es gibt berechtigte Ängste davon und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr überhaupt keine Angst habt, macht einen grossen Kreis und tönt alle Menschen rein, die ängstlicher sind, und tönt ihnen mit Respekt und mit ganz viel Rücksicht begegnen. Und wenn ihr Angst habt vor Diktatur und du sagst, aber das ist doch alles, das stimmt doch alles nicht. Auch da, wir haben tatsächlich Freiheitsrechte, die uns genommen worden sind. Und es gibt auch, wenn man so ein bisschen global rumhört, so ein bisschen den Wunsch, ja, man müsste doch noch viel mehr einheitlich regieren und so. Das ist in der Luft und ich denke, das muss man auch ernst nehmen. Aber wir müssen keine Angst haben. Aber dass wir auch da rücksichtsvoll miteinander umgehen. Und das Letzte mit der Angst vor der Armut. Und ich möchte euch da und mich selber auch mit Ihnen nehmen. Ich glaube, ein Grundwert der christlichen Gemeinde ist Toleranz. Ja, Toleranz ist heute ein Mainstream-Begriff, den alle ganz böse abfeiern. Aber die toleranteste Person, die jemals gelebt hat, war Jesus Christus. Toleranz heisst nicht, dass du gleicher Meinung bist wie der andere. Tolerare heisst auf Latinisch übersetzt erdulden. Es heisst sogar, dass du eine andere Meinung hast als der andere. Aber es bedeutet, dass du die Meinung vom Gegenüber respektierst. Der toleranteste Moment der ganzen Bibel ist, wo Jesus Christus am Kreuz hängt und bereit ist, für Menschen, die es anders sehen, zu sterben. Aus lauter Liebe. Und am Kreuz ist er noch andere Meinung und sagt, Herr, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Am Kreuz sagt Jesus, sie haben eine andere Meinung. Aber er ist bereit, sie zu lieben und dafür zu sterben. Und darum glaube ich, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo die Toleranz gelebt wird. Und ich sage nicht, ihr müsst die gleiche Meinung haben wie ich. Aber ich sage, es ist ganz wichtig, dass wir unsere gegenseitigen Meinungen respektieren, miteinander in Dialog kommen. Und versteht ihr, Schlagwörter, und ich habe nicht gerne Schlagwörter, das ist ein Covid-Idiot, das ist ein Verschwörungstheoretiker, das ist ein Corona-Lügner, was auch immer, das heisst, Schublade auf, Person 3, fertig, dann muss ich nicht mehr reden. Und ich möchte uns ermutigen, und mich selber auch, weil ich mache gerne Schubladen, weil es vereinfacht zu denken, oder? Mach Schubladen auf, okay, das ist ein Covid-Idiot, oder das ist jetzt halt, aber auch dort, tun wir nicht die Schubladen brauchen und tun den Menschen ernst nehmen und respektieren und ihm zulassen und liebevoll ins Gespräch. Und wenn jemand anderer Meinung ist, schau, du bist anderer Meinung, aber ich liebe dich. Das ist der Weg von Jesus. Und der dritte kurze Punkt ist barmherzig. Zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, war das Römische Reich vorherrschend. Und im Römischen Reich ist Gerechtigkeit ganz ein wichtiger Wert gewesen. Und Gerechtigkeit hat bedeutet, dass dir das widerfährt, was du verdienst. Im Römischen Reich hat darum Barmherzigkeit überhaupt keinen Platz gehabt. Wieso solltest du dem Typ helfen, der hat es ja nicht verdient? Das ist Schwäche, wenn du das machst. Und Erbarmen, das war eine Charakterschwäche bei den Römern. Jetzt ist das Römische Reich erschüttert worden von Pestwellen. 165 und 261 nach Christus sind grosse Pestwellen über das Römische Reich hinweggefegt. Was ist passiert? Die Ärzte haben es weitergesucht, haben sich aus dem Staub gemacht. Die Priester im Tempel sind geflüchtet, die haben sich nicht anstecken. Hätte ich nicht mit diesen Leuten zu tun haben. Wenn du damals angesteckt worden bist, bist du von deinen eigenen Verwandten verbannt worden. Es sind alle gegangen. Außer Christen. Christen sind geblieben. Und sie haben den Menschen von der Hoffnung von Jesus Christus und aufs ewige Leben erzählt. Und sie haben den Menschen liebevoll gedient. Und was mich so berührt hat, es gibt einen Bischof. Bischof Dionysios von Alexandria. Und der hat eine Gemeinde gehabt. Und der rühmt seine Gemeinde. Und er sagt Folgendes zu seiner Gemeinde. Da die meisten unserer Brüder in übermäßiger Liebe und Freundlichkeit sich selbst nicht schonten, furchtlos sich der Kranken annahmen, sie sorgfältig pflegten und ihnen in Christus dienten, starben sie gleich diesen freudigst dahin. Angesteckt vom Leiden anderer, die Krankheit der Mitmenschen sich zuziehend, freiwillig ihre Schmerzen übernehmend. Der Bischof lobt seine Gemeinde, weil sie gestorben sind. Für die Menschen, die Hilfe gebraucht haben. Die Gemeinde hatte ein grosses Vorbild. Nämlich Jesus Christus selber. Jesus Christus selber hat am Kreuz nicht nur unsere Krankheiten getragen, sondern er hat die schlimmste von allen Krankheiten getragen. Nämlich unsere Sünde. Und Jesus Christus hat sich bewusst anstecken lassen, damit wir können ewig mit ihm Gemeinschaft haben. Und versteht ihr, der Weg von uns Christen kann nicht sein, dass wir uns zurückziehen und versuchen, uns selber möglichst zu schützen. Sondern die erste Priorität von uns Christen ist, wie kann ich dafür sorgen, dass andere Menschen Jesus begegnen können. Das ist die erste Priorität. Und versteht ihr, ich wollte damit nicht sagen, ihr müsst euch in Masken abziehen, ihr müsst euch anstecken, dann wäre es völlig falsch übergekommen. Ich sage, schützt euch, aber die erste Priorität ist, dass andere Menschen Jesus Christus kennenlernen. Das ist die Barmherzigkeit, wo Jesus Christus selber vorgelebt hat und wo wir bei der Urkirche sehen. Und weil die Christen alle geblieben sind und die anderen gegangen sind, hat das Christentum so eine Ausstrahlung bekommen, dass im 4. Jahrhundert das Christentum das Römische Reich anfangen zu übernehmen. Eine friedliche Revolution von der Liebe. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Und ich weiss, wir sind im Moment so ein bisschen in einer Juhu, jetzt ist Sommer und jetzt ziehen wir alle unsere Masken ab und jetzt ist es vorbei. Nein, ist es nicht. Aber ich habe das Gefühl im Moment auch. Aber weltweit sieht es wirklich ganz anders aus. Ich habe eine Kollegin in Kolumbien, dort fallen die Leute in die Häuser ein, brechen die und den Kühlschrank plündern, weil sie so Hunger haben. Ja, wir sind privilegiert, aber auch bei uns. Ich habe kürzlich eine Schlagzeile gelesen aus der Batz. Da steht, ernsthafte Suizidversuche bei Jugendlichen nehmen zu. Die oberste Kinder- und Jugendpsychiater Oliver Bilke und so weiter zieht eine beunruhigende Bilanz. Die Kliniken sind überbelegt, immer mehr Patienten leiden an Depressionen. Gemäss Statistiken sind Jugendpsychiatrie und Kinderpsychiatrie im Moment voll. Suizidversuche haben 2020 sich verdoppelt unter Kindern und Jungen. Und wir müssen sehen als Christen, unserer Gesellschaft geht es nicht gut. Auch wenn wir im Moment das Gefühl haben, jetzt ist der Sommer, es ist vorbei, unserer Gesellschaft geht es nicht gut. Und sie brauchen Jesus Christus. Unabhängig von der Pandemie. Aber in einer Pandemie, ich frage mich, wenn nicht jetzt? Wenn nicht jetzt? Wir haben die Botschaft von Jesus Christus, wir sind geheißen, um den Menschen barmherzig zu dienen. Wenn nicht jetzt? Und ich möchte uns da einfach mitnehmen, mich selber auch. Wenn wir uns ein Vorbild an Jesus Christus nehmen und an den ersten Christen, die gegangen sind und alles hergegeben haben für ihre Mitmenschen. Wir haben einen grossen Auftrag und sind berufen für diese Barmherzigkeit. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du gegangen bist zu uns auf die Erde. Und ich danke dir, Herr, dass du uns nicht planlos zurückgelassen hast, sondern dass du gesagt hast, schau, da kommen Sachen und wenn die Sachen kommen, dann komme ich bald. Und ich danke dir, Jesus, dass wir nicht auf irgendetwas Komisches warten müssen, sondern dass wir auf dich warten dürfen. Auf den König, der auf einer Wolke wieder oben runterkommt mit seinen Engeln. Und darum wollen wir auf dich schauen, Jesus. Und ich bitte, wenn Leute da sind, die Krümpel haben, zeig du mit deinem Heiligen Geist ganz fein auf, wo der Krümpel ist. Dass der Krümpel rauskommen kann, Herr. Und ich lade dich ein, dass du uns Freude wächst, Herr, auf dein Wiederkommen. Und ich bitte, dass du uns Liebe schenkst für unser Gegenüber. Amen.